In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt am 8. Mai 2025 bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, durch Konrad. Die Themen: Prozess gegen AtomkraftgegnerInnen in Nancy, Interview mit Erika Weiser vom VVON BDA Freiburg zum 8. Mai in Freiburg. Seit 2022 gibt es keine Bußgeldbescheide wegen Mietwucher in Freiburg. Am 24. April standen erneut drei Gegnerinnen der geplanten Atommülldeponie Gigonon zu Bure in Nancy vor Gericht. Es sind die Überbleibsel einer Repressionsepisode, die in einer Hochphase der Auseinandersetzungen gegen das Lothringer Atomklo in 2017-2019 begann. Von den zu Beginn als kriminelle Vereinigung beschuldigten AktivistInnen wurden über die Jahre nicht nur die meisten freigesprochen. Der einzig verbleibende Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft nach 8 Jahren noch zu belegen versucht, ist die Teilnahme dreier Linker an einer Demonstration, die zuvor weder verboten noch erlaubt wurde. Über die Erfahrungen der Repressionsschläge, die Auseinandersetzung um Bühr und den Ausblick auf den heißen Sommer hat Radio Dreieckland nach der Anhörung mit dem Beschuldigten Joel gesprochen. Ein Urteil wird am 5. Juni erwartet.
Dieser ganze Übeltäterprozess, der Prozess gegen die kriminelle Vereinigung von Bühr, vor 8 Jahren ging das los mit dem Verfahren. Heute gab es einen weiteren Prozess. Wie verlief das Ganze für dich?
Eigentlich, ich würde sagen, gut, obwohl nach 8 Jahren ist es immer schwer zu sagen, es läuft gut, weil eigentlich möchten wir gerne, dass das jetzt endet. Es ist immer ein wichtiges Moment auch, weil es ist immer das Moment zu sagen, das haben wir erlebt und das müsst ihr hören. Das sagen wir immer der Justiz auch, das ist unsere Wahrheit irgendwo. Und ihr habt ja nie gehört. In 8 Jahren haben wir versucht, euch unsere Wahrheit zu sagen, aber wie wir das können mit der Justiz, ist es nicht immer einfach, weil wir nichts zu sagen haben. Aber irgendwo haben wir doch ganz vieles zu sagen, aber ja, es ist schwierig zu sagen. Und dass unsere Anwälte so gut sind und so engagiert sind, das ist auch für uns ein Weg, um zu sagen, was wir zu sagen haben. Und das ist super wichtig und die sagen das wirklich sehr gut. Und das war wirklich sehr stark, was sie heute Morgen wieder gesagt haben.
Ursprünglich ging es ja um eine kriminelle Vereinigung und der französische Staat wollte im Kontext des Widerstands gegen das Endlager, was in Bure geplant wird, einen großen Schlag gegen die Bewegung vollstrecken. Es gab 20 Hausdurchsuchungen, technische Überwachungen. Ihr durftet euch über Jahre lang nicht sehen und hattet Betretungsverbote für den Landkreis. Wie hast du diese Repression erlebt und wie erklärst du dir, dass heute davon gar nichts übrig ist, von diesen spektakulären Vorwürfen?
Eigentlich, wie man das erlebt, man erlebt das nie gut. Ich meine, man kann sich auf viele Sachen vorbereiten. Wenn man schon Jahre gekämpft hat, dann ist man irgendwo vorbereitet. Es ist ein bisschen traurig zu sagen, dass man auf solche Sachen vorbereitet ist. Aber man ist das nie ganz. Und ich denke, das war wirklich sehr gewalttätig, weil das ganz viele Leute sind auch geflohen oder haben wirklich schwere Sachen erlebt in dieser Sache. Und heute sind viele Leute da, aber sind auch viele, die nicht da sind und die heute nicht mehr neben uns stehen. Und das, manchmal sieht man auch alle, die nicht mehr da sind. Und das ist immer ein bisschen traurig. Aber ich denke, für uns ist das auch wichtig zu sagen, wir sind da für alle, die da waren und die da werden sein. Und das ist auch das Wichtige zu sagen, das geht jetzt weiter. Ich meine, das ist nicht fertig. Ihr habt uns nicht niedergebracht. Wir kämpfen weiter und der Kampf ist noch stark und der hat sich wieder aufgebaut und wir haben alles wieder gebaut, nicht gleich.
Es gibt auch neue Leute.
Und es gibt neue Leute und wir haben davon gelernt. Und ganz viele Leute woanders, was wir erlebt haben, hier, das hat auch vielen anderen woanders gebracht. Ich denke, in Frankreich, die anderen Kämpfe haben von uns gelernt. Ja. Und ich denke, Wir werden alle irgendwo stärker durch diese Schwächen, die wir gehabt haben, lernen wir ganz viel, um stärker zu werden gemeinsam. Und ich denke, das ist das Wichtige, was wir da rausziehen.
Jetzt ist die kriminelle Vereinigung ja schon vom Tisch, schon seit 2 Jahren ist es eigentlich kein Thema mehr, ob ihr eine kriminelle Vereinigung seid. Jetzt ging es darum, noch zu beweisen als Überbleibsel dieses Prozesses, dass ihr an einer illegalen Demonstration teilgenommen haben sollt. Kann die Justiz beweisen, dass ihr dort teilgenommen habt?
Die kann beweisen, dass wir da waren, aber was sagt das denn? Wir waren da, 800 Leute waren da. Warum wir drei sind mehr dafür? Ich meine, das hat irgendwo keinen Sinn mehr. Das ist total...
Es geht auch nicht um die Organisierung der Demonstration.
Nee,
es geht nur um die Anwesenheit.
Nur einfach da sein. Und heute ist das wirklich, hat das überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist wirklich, wie sagt man das, total ridicul. Das ist
lächerlich.
Ja. Lächerlich. Das ist lächerlich, was da passiert. Ich meine, man hat das Gefühl, dass sie da was behalten wollen. Dass das symbolisch müssen sie uns noch
irgendwie verurteilen.
Verurteilen. Ja. Und das eigentlich ist das lächerlich.
Hattest du den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft das gemerkt hat, dass sie einen verlorenen Kampf irgendwie kämpft?
Ich denke, das ist immer schwächer, wie sie uns anklagen. Ich meine, dass, wenn man die sieht, die fühlen sich nicht gut, die sind da nicht wirklich stark drin, was tragen. Deshalb, man fühlt, dass das wirklich voller Schwäche ist.
Also Substanz
und,
ist
und das
nicht
hat
mehr
keine,
da.
Ja, da ist keine Substanz mehr in das allen. Und ich würde sagen, die ziehen das immer nur weiter und irgendwo, das habe ich auch heute Morgen gesagt, ich denke, die ganze Sache ist irgendwo, was man uns wirklich angetan hat. Was wichtig für den war, das ist, dass wir da drunter jahrelang gelitten haben oder dass uns das verschwächert hat. Das ist wirklich die Sache, was ihm wichtig war.
Aber
für den ist
ja
das nicht mehr wichtig, dass wir da jetzt für was angeklagt werden.
Also es ist eine politische Maßnahme gewesen,
ja.
Und das wird auch immer klarer. Also die justizielle, juristische Dimension ist irgendwie ausgeschöpft und man merkt, was der Staat machen wollte, ist einschüchtern, die Bewegung durchleuchten, die Bewegung lähmen und jetzt bleibt eigentlich nichts übrig.
Es bleibt nichts übrig und deshalb ist das wichtig, dass wir immer weitergehen und bis am Ende jetzt kämpfen und dass wir das nicht loslassen, weil das ist auch sagen, ihr habt uns nicht niedergebracht und es geht jetzt weiter und ihr habt irgendwo hat diese ganze Sache nur das gebracht, ja, das hat ganz viele Schaden gemacht für den Kampf, aber das hat den Kampf nicht zerstört. Und der geht jetzt weiter und das ist wirklich wichtig, dass wir das weiterbringen.
Wie geht der Kampf weiter in den nächsten Monaten?
Bestimmt wieder Demos, weil das jetzt wieder sehr aktiv sein wird, weil die jetzt Leute räumen wollen wieder und weil die bald wieder Bauarbeiten aufnehmen wollen. Und ich denke, wir müssen jetzt wieder auf der Straße, wir müssen jetzt wieder demonstrieren. Und vor 8 Jahren haben wir diese Demo gemacht. 8 Jahre danach machen, wenn das jetzt zu Ende wird, diese Sache, ist das symbolisch stark, dass wir wieder eine Demo machen.
Am 15. August dann?
Vielleicht nicht am 15., weil wir viele andere Sachen auch vorgesehen haben. Aber das wird symbolisch noch besser. Aber ich denke, das wird aber nicht sein am 15., aber vielleicht ein bisschen später, aber nicht viel später.
Ein paar später. Wochen später, alles klar.
Ein paar Wochen später.
Auch in Freiburg finden zum 8. Mai Feierlichkeiten zur Befreiung des Nazi-Regimes statt. Darunter eine Kundgebung am 8. Mai und eine Feierlichkeit im Stadtgarten am 9. Mai. Wir haben mit Erika Weißer, der Sprecherin der Ortsgruppe der VVN-BDA, gesprochen. Die VVN-BDA ist die Vereinigung Verfolgter des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschisten. Sie hat sich 1947 von Verfolgten des Nazi-Regimes gegründet. Wir wollen ja über den 8. Mai heute sprechen, der quasi am heutigen Tag begangen wird. Am 9. Mai, also am Freitag, wird es ja auch eine Feierlichkeit im Stadtgarten geben.
Ja.
Wie wichtig sind denn solche Feierlichkeiten zum 8. Mai?
Ja, in diesem Jahr sind sie besonders wichtig, aus mehreren Gründen. Erstens ist es der 80. Jahrestag, also es ist 80 Jahre her, dass der deutsche Faschismus zum Ende gebracht wurde und damit auch der Weltkrieg in Europa aufgehört hat. Und es ist außerdem wichtig, weil jetzt die Gefahr, dass es dass diese Geschichte uns wieder einholt, größer ist als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und deswegen machen wir dieses Jahr zwei Veranstaltungen. Zum einen eine Kundgebung heute, also am 8. Mai um 17.30 Uhr am Mahnmal vor dem NS-Doku-Zentrum und eben am Freitag dann die Feier, die Befreiungsfeier im Stadtgarten.
Was wird denn genau Thema sein heute bei der Kundgebung?
Also es wird zum einen Thema sein Widerstand, der geleistet wurde und die Rolle des Widerstands bei der Befreiung. Und zum anderen der Auftrag des Schwurs von Buchenwald, der Auftrag für heutige Antifaschisten, dass man alles dafür tun muss, dass Nazis nie wieder an die Macht kommen und das unter anderem mit einem AfD-Verbot verbunden werden kann.
Was ist denn der Schwur von Buchenwald?
Also es war so, bei der Befreiung im April 1945 haben die Überlebenden gesagt, wir stellen dem Kampf, also es gab eine größere Ansprache und am Schluss sagten sie, wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden und ihren Angehörigen schuldig. Und ich finde halt in diesem Sinne, dafür jetzt einzustehen, nach dieser neuen Einstufung durch den Verfassungsschutz, dass die AfD verboten wird, das sind wir jetzt den Menschen schuldig, die damals ermordet wurden, damit es eben nicht wieder so weit kommen kann.
Welche Rolle spielen denn AntifaschistInnen im Gedenken an den Nationalsozialismus und an diese Befreiung, die ja stattgefunden hat vor 80 Jahren? Also welchen Unterschied gibt es im Gedenken von AntifaschistInnen und, sag ich jetzt mal, zum Beispiel Konservativen oder Liberalen im historischen Kontext?
Ja, ich denke jetzt mal, Liberale oder Konservative sprechen ja immer von der Demokratie, die verteidigt werden muss, benennen Täter und die Strukturen, die dazu geführt haben, nicht so gern, weil sie ja nicht beendet sind. Also Ausbeutungsstrukturen, imperialistische Bestrebungen und so weiter. Und da geht es eben um die Verteidigung der Demokratie, um die geht es uns auch. Aber wir benennen eben halt auch die Verhältnisse, die dazu geführt haben und wollen auch, dass eben tatsächlich faschistische oder neonazistische oder wie man sie auch immer nennen mag, Organisationen nicht zum demokratischen Parteienspektrum gezählt werden, wie das ja oft von konservativer Seite dennoch gemacht wird, wie man jetzt ja sieht auf den Reaktionen zu der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem durch ja zum Beispiel CDU-Politiker.
Was sind denn jetzt so die wichtigsten Punkte im Gedenken und auch im, ich sag jetzt mal, im Gedenken dahingehend, dass man versucht, das haben Sie jetzt auch öfter gesagt, faschistische Strömungen, die jetzt gerade entstehen oder entstanden sind, aufzuhalten? Was sind denn jetzt da die wichtigsten Aspekte, die man angehen muss?
Schwierig, also was ganz wichtig ist, glaube ich, zu verhindern, dass sie an der Macht beziehungsweise erstmal an einer Regierung beteiligt werden. Das hat zwar bisher funktioniert, aber ich bin nicht sicher, ob das diese vielbeschworene Brandmauer, die ja schon sehr bröckelig ist, tatsächlich hält. Also dass man nicht mit ihnen zusammenarbeitet. Und auch, also das finde ich ganz wichtig, aber da ja, habe ich große Zweifel, dass das passieren wird. Und ja, dass man ihnen vielleicht auch den Boden entzieht, indem tatsächlich so ein Verbotsverfahren eingeleitet wird, wo dann auch nach einem Urteil, das da im Zusammenhang mit dem NPD-Verbot gefällt wurde, der AfD ja auch öffentliche Gelder entzogen werden können für die Dauer des Verbotsverfahrens. Das wäre schon mal ein großer Schritt, weil die haben ja unsägliche Möglichkeiten, Propaganda zu machen, die sie auch über die Parteifinanzierungsgesetz aus Steuergeldern beziehen, also von Leuten, gegen die sie eigentlich arbeiten. Und das fände ich jetzt im Moment eine ganz wichtige Sache, und dass man eben auch soziale Ungleichheit, dass man die wieder zurücknimmt. Also dieser Abbau von Sozialstaat, der jetzt gerade allenthalben betrieben wird, dass das endlich aufhört, dass diese soziale Ungleichheit beendet wird, weil auch die bietet natürlich einen fruchtbaren Boden für Faschisten und deren Propaganda, also jetzt in diesem Fall AfD. Wenn einer kommt und verspricht, ja, ich kümmere mich um deine Probleme, dann fallen halt doch viele Leute drauf ein, die sich aus sicherlich berechtigten Gründen abgehängt fühlen. Also dass man ein gesellschaftliches Miteinander wieder praktiziert, wo alle dazugehören. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, sei es bezahlbare Mieten, seien es sichere Arbeitsplätze und was auch immer, eine gute Altersversorgung, also alles, was da eben, Gesundheitsversorgung, was da eben dazugehört.
Dankeschön. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar wird in den Aufrufen immer wieder von Feiern gesprochen. Und auch im Elsass wird am 8. Mai und auch in den Tagen davor, also da hat ja jedes Dorf eigentlich einen eigenen Befreiungstag, der gefeiert wird, da wird ja groß gefeiert. Ist denn der 8. Mai in Deutschland ein Tag zum Feiern?
Es sollte einer sein, und wir fordern ja schon lange, dass es ein auch tatsächlich ein Feiertag wird, wie zum Beispiel in Frankreich oder in anderen Ländern, dass man da eben wie am 1. Mai beispielsweise jetzt nicht einen Wandertag macht, sondern eben auch Kundgebungen, Gedenkveranstaltungen, politische Aufklärung, um eben klarzumachen, wir wollen so ein System wollen wir nie wieder haben.
Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Möglichkeit. Das war Erika Weißer vom VVN, Bund der AntifaschistInnen, im Interview mit Radio Dreieckland.
Hinweis: Der Verfassungsschutz bezeichnet die AfD vorläufig nicht als gesichert rechtsextremistisch. Das heißt, die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz ist vorerst ausgesetzt. Im Rechtsstreit mit der Partei gab der Inlandsgeheimdienst eine sogenannte Stillhaltezusage ab. Das bedeutet, dass die Verfassungsschützer bis zu einem Gerichtsurteil über die Hochstufung der AfD öffentlich zu schweigen haben.
Ja, zweites Thema war das Vorgehen gegen Mietpreisüberhöhung und Mietwucher. Wir haben in der letzten Zeit da auch drüber berichtet, unter anderem mit einem Gespräch mit Valerie Schuld, die ihren Vermieter auf eine Mietpreisüberhöhung angesprochen hatte, dann eine vorgeschobene Eigenbedarfskündigung erhielt und dann Hilfe bei der Stadt gesucht hat, diese dann aber praktisch nichts getan hat, weil die Stadt davon ausgegangen ist, dass sowieso keine Möglichkeit besteht, gegen diese Mietüberhöhung vorzugehen. Wie lief denn jetzt die Debatte dazu im Gemeinderat? Will die Stadt zukünftig versuchen, etwas schärfer vorzugehen?
Also das Interessante an dieser Debatte ist, dass sie erstens stattgefunden hat jetzt im Bauausschuss, im Hauptausschuss war es ja nicht öffentlich. Und dass das wahrscheinlich jetzt auch so eine Ventilfunktion haben sollte gegenüber der Gemeinderatssitzung, weil dann normalerweise solche Informationsvorlagen gar nicht erst erörtert werden. Tatsache ist, dass es schwierig ist, überhaupt etwas zu machen. Und zwar hat erst das liegt nicht an den Gesetzen, die zwar Mietüberhöhung 20% über dem der vergleichbaren Ortsmiete, die in Freiburg durch den Mietspiegel gegeben wird, vorgegeben wird, dass dies zudem verlangt die oberste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass es trotzdem eine Wohnungsmangellage festgestellt werden muss. Und das hat Frankfurt jetzt mit einem Gutachten belegt und hat zum ersten Mal vom Amtsgericht auch Recht bekommen. So. Und das war der Hintergrund auch deshalb, weshalb es objektive und subjektive Gründe gibt, die erforderlich sind. Die Stadt muss also nachweisen, wenn sie das auch zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren vorführt, dass in diesem konkreten Fall auch eine Wohnungsmangellage ist. Ein Ausschlussgrund wäre, wenn man die Rechtsprechung der Obergerichte zugrunde legt, nicht eine generelle Wohnungsmangellage, sondern dass auch personenbezogen die Leute, weil sie sich nicht teurere Wohnungen leisten können, dies machen. Und das ist dann ein ganz entscheidender Punkt, weshalb die Intervention der Stadt eigentlich relativ eingeschränkt wird. So habe ich das jetzt aus dieser Präsentation und auch der Erörterung mit den Räten verstanden, dass deshalb so wenig Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, obwohl sowohl das Monitoring seit 22 einen Anstieg von 248 möglicherweise Verdachtsfällen auf 369, das ist also eine Steigerung um 50% im Jahre 24 erreicht worden ist, und auch das jetzt von der Linken eingeführte Mietwohnmacher-App, die dann ja eine Information gleich an das zuständige Amt liefern soll, mit jeweils so 10 bis 15 Fällen in den ersten beiden Monaten im Februar 25, 10, 11 Fälle waren das, weshalb da dann die Stadt dann reagiert, um rechtssicher Verfahren durchführen zu können, schickt sie dann Fragebögen. Und vielleicht können wir da mal reinhören, weil eine Sachkundige, die Lena Dufner, hat nämlich sehr interessante Fragen zu diesem Fragebogen, der immerhin 7 Seiten umfasst, der dann an die Mieter geht, gefragt. Und das können wir vielleicht mal einspielen.
Ich habe eine Frage zu dem Fragebogen bzw. den wenigen Rückmeldungen, die Sie angesprochen haben. Mir erschließt sich zum Beispiel nicht ganz, warum dann nach dem Einkommen gefragt wird. Also gibt es da irgendwie prozentuale Zusammenhänge, die man ermittelt, dass jemand, der mit wenigem Einkommen 2000 Euro für 30 Quadratmeter bezahlt, dass es überwuchert ist, und jemand, der ein höheres Einkommen hat, das gleiche bezahlt dann nicht. Und ob man so Fragebögen, denn also gerade auf dieser Hinsicht, was jetzt ja Privatinformationen sind, nicht auch abspecken könnte, dass eben diese Hemmschwelle halt nicht so hoch ist. Weil aus meiner Sicht ist das Nachmessen der Quadratmeter viel sinnvoller, wie zu wissen, wie hoch das Einkommen ist.
Ja, also das ist natürlich auch abschreckend. Also wenn du eine Anzeige machst, auf Deutsch gesprochen, an die Stadt, und dann kriegst du einen 7-seitigen Fragebogen und musst dann noch dein Einkommen offenlegen, da überlegst du das natürlich dreimal. Ja, also da kann natürlich sowas nicht richtig passieren.
Der Hintergrund ist wahrscheinlich, trotzdem ist die abschreckende Wirkung natürlich da, aber Hintergrund ist wahrscheinlich, dass eben die jeweiligen MieterInnen dann diese Notlage praktisch nachweisen sollen können, und wo dann das Einkommen ja natürlich doch eine Rolle spielt, ob es vielleicht auch andere Wohnungen gegeben hätte oder nicht.
Die es in praktisch allen Segmenten eigentlich aber nicht gibt in Freiburg, das muss man ja dazu sagen. Im Kampf gegen den, dann ging es noch um zwei Fragen, weil ESFA hatte ja in dieser Anfrage vom 24.11. darauf gedrungen, dass auch mehr Stellen geschaffen werden. Nun ist ja diese Mieterhöhungsgeschichte, Überhöhungsgeschichte gewandert mittlerweile in das Baudezernat, deshalb auch im Bauausschuss erörtert, vom Finanzdezernat ins Baudezernat gewandert. Hier ist es angegliedert worden an die Frage der Mietspiegelerstellung, also die dafür zuständig sind, ob das nun eine kluge Regelung angesichts dessen, dass ja nach wie vor der Mietspiegel, der die ortsübliche Vergleichsmiete erbringen soll, auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen ja eher als ein Mieterhöhungsspiegel immer gewertet wird, ist eine mehr als berechtigte zusätzliche Frage, die man in Gedankenklammern sich ja auch mal setzen könnte. Aber die Stadt sagt, sie braucht nicht mehr. Also sie sei da drinne. Sie sagt, die abschreckende Wirkung hätte sich schon im Zusammenhang mit der Zweckentfremdungssatzung gezeigt, dass da viele dann umgeschwenkt seien von den Vermietern, die das so für sich behandelt haben. Und von daher würde sich das erst im Verlauf der Zeit ergeben, ob da tatsächlich, natürlich müsse man nachmessen, zum Beispiel eine Wohnung, wenn man Ordnungswidrigkeitenverfahren macht, man müsse oder Strafanzeige, dann wäre das natürlich schon ein höherer Aufwand, aber sie setzen eher auf die abschreckende Wirkung und auf Information und Beratung auch der Vermieter und niederschwellige Beratungsmöglichkeiten für Betroffene.
Stichwort abschreckende Wirkung. Unsere Interviewpartnerin hatte zum Beispiel gefordert, dass hohe Bußgelder angedroht werden sollten. Es gibt im Wirtschaftsstrafrecht steht wohl eine Strafe von umgerechnet bis zu 50.000 Euro. Wurden solche Dinge auch erläutert?
Wurden knapp erörtert, sind sie noch nicht so weit, sind sie am Überlegen, ob sie das machen, also Bußgeldsatzung dafür auch festzusetzen oder vorzuschlagen dem Gemeinderat. Haben sie also praktisch da noch wieder viel Planungsarbeit und sie wollen sich beraten und das Orientierungsbeispiel ist dann eben, wie gesagt, Frankfurt, die das ja schon gemacht haben, die also auch Bußgelder da drinne androhen. Und das ist natürlich auf Grundlage des Wirtschaftsstrafgesetzes, oder ich weiß gar nicht, wie das Gesetz genau heißt, sehr wohl möglich. Ja.
Und Frankfurt hat aber anders als Freiburg wohl das zuständige Amt aufgestockt und Frankfurt macht anders als so zumindest berichtet wird, dass es Freiburg macht, ruft wohl dann auch aktiv Vermieter, VermieterInnen an, die Mieten verlangen, die
das
eine
Miete. Die Stadt aber auch. Also das behauptet sie auch und dass sie das dann ablassen. Und das, was interessant ist, es steht ausdrücklich da drin, dass es sie zwar die ausreichend halten, am Beispiel des Zweckentfremdungsverbots, aber steht ausdrücklich drin, viele Zweckentfremdungen werden im Rahmen der Ermittlung durch die Eigentümerseite freiwillig, in Anführungszeichen freiwillig beendet. Zu einer entsprechenden Verfügung kommt es nur in seltenen Fällen. Ob aber auch zurückgezahlt wird, ja, also was sie übererhoben, oder im Fall, wenn sie, das sind ja immer die entscheidenden Fragen, die hinten dran kommen. Das heißt, du wirst an diesen Punkten natürlich dann auch Tätigkeiten zu entfalten haben, wenn du dich als Partner des schwächeren Teils, nämlich der Mieterin in einer vermietergesteuerten Stadt begreifst. Allen war wichtig im Rat noch, nur das nochmal zusätzlich zu sagen, zu betonen, dass die Masse der Vermieter natürlich nicht über die Stränge schlägt, sondern dass es die schwarzen Schafe sind, die man abzuschrecken habe.
Ja, trotzdem steigen die Mieten ja ziemlich allgemein.
Ja. Und ein Punkt noch vielleicht am Rande nochmal erwähnt, das von der Mieten-App der Linken eingeführte Online-Tool, das gleichzeitig an die entsprechende Stelle in der Verwaltung orientiert, wollen sie jetzt beispielhaft im Bereich der Zweckentfremdung auch von der Hansestadt Hamburg, die sowas nämlich auch entwickelt haben, auch einrichten. Wollen wir mal warten, ob das klappt und ob es gut klappt.
Und wir berichten dann weiter. Wie das Ganze vonstatten geht.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 8. Mai 2025 bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Das soll wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!